Kreuzkirche. Das Kreuz, das wir im Namen führen, ist ja ein ambivalentes Symbol. Einerseits ein römisches Hinrichtungsinstrument, steht für die Kreuzigung Jesu. Wir haben es nicht lange her, Karfreitag, besonders intensiv daran gedacht. Andererseits ist es ja bewusst als ein leeres Kreuz dargestellt. Der Grund unseres Glaubens ist, dass Jesus Christus gestorben und auferstanden ist und lebt. Und das sorgt für einen Koffer voller Hoffnung. Sowohl in unserem Leben als auch im Leben der Gemeinde. Eine Hoffnung, die wir weitertragen wollen in unsere Stadt, überall hin, wo Menschen aus dieser Gemeinde leben. Hoffnung ist lebenswichtig. Stellt euch vor, ihr seid hochmotiviert, hoffnungsvoll, voller Energie und ihr trefft einen Menschen, der demotiviert ist, in Sorgen vergraben, irgendwie leer und ausgebrannt. Was passiert? Gerne würde ich mit euch mal einen Versuch machen, aber ich lasse es lieber bei der Beschreibung, weil wir sonst von der Berufsgenossenschaft wieder eine höhere Rechnung bekommen. Also ein Mensch voller Hoffnung und Energie steht auf einem Tisch. Ja, dieser erhöhte Standpunkt soll seinen hohen Hoffnungslevel zum Ausdruck bringen. Und ein zweiter steht unten, entmutigt, sorgenvoll, kaum Hoffnung in der Seele. Wird der Mensch auf dem Tisch den anderen hochziehen? Oder wird der, der unten steht, den auf den Tisch runterziehen? Der oben jedenfalls hat es viel schwerer. Die Schwerkraft wirkt gegen ihn. Und das gilt auch für unser Maß an Hoffnung oder Motivation. Es braucht weniger Energie, mich nach unten zu ziehen, als es kostet, mich nach oben zu ziehen. Und interessanterweise scheint mir die Schwerkraft in Deutschland noch ein wenig intensiver, spürbarer zu sein als an vielen anderen Ländern dieses Planeten. Aber auch anderswo. Das Gegenteil von Hoffnung ist ja so eine unbestimmte Angst. Überall treibt diese unbestimmte Angst Menschen an. Und wir erleben gerade, wie an verschiedenen Stellen der Welt Populisten mit sehr zweifelhaften Absichten und Rezepten an die Macht kommen, weil diese unbestimmte Angst in ihnen Hoffnungsträger zu sehen scheint. Wie faszinierend sind dagegen Menschen, die Hoffnung ausstrahlen. Wie hoch ist der Hoffnungsfaktor bei Ihnen, oder wenn ich es persönlich sagen darf, bei dir persönlich? Wie hoch ist er in unserer Stadt? Wie hoch ist er in unserer Gemeinde? Ich bin der Überzeugung, dass wir sehr viel Grund zur Hoffnung haben. Es ist aber wichtig, sich das immer wieder vor Augen zu führen. Was ist der biblische Grund für Hoffnung? Worin kann sie verankern und worin können wir neue Hoffnung schöpfen, wenn sie uns gerade mal ausgeht? Viele hier wissen, dass das Neue Testament ja in der griechischen Sprache verfasst ist und das griechische Wort für Hoffnung, das wir im Neuen Testament finden, ist ursprünglich im klassischen Griechischen gar nicht rein positiv gemeint. Es steht für eine zunächst mal ganz neutral empfundene Zukunftserwartung. Da kommt was auf uns zu, ob das jetzt gut ist oder schlecht, das wissen wir noch gar nicht so genau. Das ist noch gar nicht klar. Und diese Prägung des griechischen Begriffs ist auch durchaus verständlich, wenn man an den griechisch- oder den römisch-griechischen Götterhimmel denkt. Denn was von diesem Klüngel da oben zu erwarten ist, ist relativ unbestimmt. Abhängig zu sein von einer launischen und dann auch noch untereinander zerstrittenen Götterwelt, das ist keine gute Voraussetzung für eine hoffnungsfrohe Erwartung. Im Deutschen hat der Begriff Hoffnung einen viel positiveren Klang. Das Wort kommt wahrscheinlich aus dem mittelniederdeutschen Hoppen. Und das ist so mit dem Hüpfen verwandt. Ja? Also so wenn die Kinder vor der Tür hüpfen, so wenn die aufgemacht wird, kurz vor Heiligabend oder so. Ja? Oder die Männer in so einem Autohaus, kurz bevor sie den neuen Schlüssel kriegen. Oder ich weiß es nicht. Oder eine Geburtstagsparty und wir freuen uns alle. Oder wir haben ja alle gehüpft vor dieser Party. Vielleicht auch vor Nervosität. Aber der Begriff ist heute so positiv gefüllt. Dass er so positiv gefüllt ist, kommt auch aus eben der jüdisch-christlichen Vorstellung. Wir lesen nämlich 150 Mal im Neuen Testament von Hoffnung. und im Alten Testament schon und auch in den Psalmen. Hoffen ist da etwas anderes. Das ist ein geduldiges, zielgerichtetes, zuversichtliches Erwarten. Richtet sich auf Menschen, meist aber auf Gott. Und dieser Gott ist ein gütiger, ist ein barmherziger Gott. Und so kriegt dieses Wort eine ganz positive Färbung. In der hebräischen Sprachwelt ist das Wort Hoffnung ganz nah an den Begriffen Vertrauen, Zuversicht, also was ganz anderes als diese unbestimmte Erwartung von diesem etwas chaotischen Götterhimmel. Und genauso wird dieser Begriff dann auch im Neuen Testament gefüllt. Interessanterweise hat das griechische Wort hier keinen neutralen Klang mehr, sondern einen eindeutig positiven. Und Paulus knüpft an diese positive Erwartung an. Hoffnung, das ist für ihn eindeutig zuversichtliche Erwartung. Die Erwartung zunächst mal, dass Gott kommt, dass er etwas tut und dass er stärker ist als alle Not und alle Bedrängnis. Es ist die Zuversicht, dass er das letzte Wort behält, wie mies es manchmal auch aussehen kann. Das Böse geht nicht gut. Die Hoffnung ist aber, das muss ich zugeben, auch etwas in die Kritik gekommen. Wer hofft, sieht sich in der Gegenwart manchmal Leuten gegenüber, die sagen, das macht doch blind, oder? Was ist das eigentlich für eine Hoffnung, die ihr Christen da habt? Seht ihr die Realität noch richtig? Und tatsächlich gibt es ja auch so etwas wie blinde Hoffnung. Ich nenne sie lieber Illusion, um es besser zu unterscheiden. Die mache ich mir vielleicht, weil ich die Zustände, wie sie nun einmal sind, vielleicht auch nicht mehr gut aushalten kann. Menschen zum Beispiel, die einen schweren Verlust verarbeiten müssen, die geraten häufig in so eine Phase der Illusion, eine Phase des Nicht-Wahrhaben-Wollens. Das ist da auch ganz normal. Könnte die Diagnose vielleicht falsch gewesen sein? Ist da irgendwo im Labor was verwechselt worden? Das kann doch nicht wahr sein. Aber es ist eine Illusion. Eine, in diesem Fall, weil die Seele die Wahrheit noch gar nicht richtig verarbeiten und vertragen kann. Hoffnung im christlichen Sinne macht aber nicht blind. Sie führt über diesen Zustand der Illusion hinaus. Sie macht sehend. Und zwar für die sichtbare Realität und auch für eine unsichtbare, für eine, die dahinter liegt, aber ebenso wirksam ist. Und ich möchte euch jetzt einfach mal eine Hoffnungsgeschichte erzählen. Eine Hoffnungsgeschichte aus dem Neuen Testament. Die Situation ist schnell beschrieben. Jesus hatte die Jünger je zu zweit losgeschickt. Sie sollten durchs Land ziehen, die gute Botschaft von Gott verkünden. Sie sollten Kranke heilen. Sie kommen zurück und sind ganz offenbar erfüllt von allem, was sie erlebt haben. Aber sie sind auch erschöpft. Viele Mitarbeitenden der Gemeinde kennen das. Sie haben sich eingesetzt. Sie gehen manchmal auch über ihre persönlichen Grenzen. Sie haben Gruppen durch Krisen geführt. Sie haben Menschen, manchmal auch schwierige Menschen, um die sie sich kümmern. Sie haben Freizeiten vorbereitet. Sie haben Rückschläge verdaut. Und sie haben trotzdem weitergemacht. Sie sind erfüllt von allem, was sie da erlebt haben und von dem, was Gott getan hat. Sie sehen Menschen vor sich, die aufgeatmet haben, die einen Raum bekommen haben, denen geholfen werden konnte, aber irgendwie sind sie auch erschöpft. Wie die Jünger damals auch. Und für die Jünger damals kam in dieser Situation noch eine zusätzliche Belastung hinzu, eine ganz harte Nachricht. Sie hörten, dass der damalige jüdische König Herodes Johannes den Täufer hingerichtet hat. Johannes den Täufer, den großen Propheten, der Jesus getauft hat. Ein respektierter, ein authentischer Mann Gottes, ermordet. Ein harter Schlag. Das ist schon kaum zu verdauen, wenn man ausgeruht und wohlgenährt ist. Aber wenn der Tank schon fast leer ist, dann kann man so eine schlechte Nachricht einfach nicht mehr hören. Und als wäre das nicht genug, sind die Jünger Jesu weiter ständig von Menschen umgeben. Ständig von Menschen umgeben, die auch etwas von ihnen wollen. Die Hilfe wollen, die Heilung hoffen, die etwas hören wollen von diesem barmherzigen Gott. Was für eine Nachricht. Und viele Menschen, die etwas von einem wollen, machen müde. Ja? Menschen machen müde. Das kennen alle, die auch mit Menschen arbeiten. In diesem Fall die Jünger müssen fix und fertig gewesen sein. Und Jesus weiß das. Und er gönnt seinen Jüngern eine Pause. Geht jetzt an einen einsamen, stillen Platz, lesen wir in Markus 6, sagt Jesus zu ihnen. Ihr habt Ruhe nötig. Es waren nämlich so viele Menschen bei ihnen, dass sie nicht einmal Zeit zum Essen hatten. Deshalb fuhren sie mit dem Boot an eine einsame Stelle. Aber das hatten viele Leute beobachtet. Aus allen Dörfern liefen sie dorthin, kamen sogar noch vor Jesus und seinen Jüngern an. Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, hatte er großes Mitleid mit ihnen. Sie waren wie eine Schafherde ohne Hirte. Deshalb nahm er sich viel Zeit, ihnen Gottes Botschaft zu erklären. Merkt ihr, wie viel Liebe sich in dieser kleinen Szene ausdrückt? Jesus will die Leute nicht einfach wegschicken. Er kümmert sich weiter liebevoll um sie. Wie gerne hätte ich da unter den Zuhörern gesessen. Mit Sicherheit hätte ich auch die Zeit vergessen beim Zuhören. Wenn die Seele heil wird, wenn das Herz neuen Mut fasst, wenn sich im Kopf Blockaden lösen, dann schaue ich nicht als erstes auf die Uhr. Auch den Leuten damals war der Sonnenstand erstmal egal. Markus überliefert weiter, gegen Abend kamen seine Jünger zu ihm und sagten, es wird bald dunkel, schickt die Leute weg, damit sie in die Dörfer oder die Höfe in der Umgebung gehen und etwas zu essen kaufen können. Hier gibt es doch nichts. Nun, immerhin, die Jünger, die sehen, was die Leute jetzt außer den Worten noch brauchen. Und sie haben auch vielleicht einfach den Kaffee auf, brauchen selbst mal ein bisschen Ruhe. Können die Leute nicht irgendwo hier in der Gegend ein bisschen was zu essen finden? Aber so sind die Jünger dann doch wenigstens die Verantwortung mal los. Wenigstens mal für den Abend. Wir können doch nicht für alle und alles da sein. Es reicht einfach nicht. Sollen die doch erst mal gehen. Aber Jesus forderte sie auf, gebt ihr ihnen zu essen. Und jetzt höre ich Petrus förmlich. Wie bitte? Und Johannes, der Meister belieben zu scherzen. Und Thaddäus, ja, ja, Jesus, aber während wir hier Witze machen, bricht die Dämmerung herein. Und Andreas, wie war nochmal Plan B? Und Petrus, ich habe da so meine Zweifel. Oder Original, Markus-Evangelium, was können wir ihnen denn geben, fragen die Jünger verwundert. Sollen wir etwa für 200 Silberstücke Brot kaufen, um sie alle zu verpflegen? Das geht doch nicht, das reicht doch nie. Unser Budget ist schon erschöpft. Das haben wir auch nicht eingeplant. Wie stellst du dir das eigentlich vor? Die Städtefinanzen stehen vor dem Kollaps. Und unser Kassenverwalter guckt auch schon ganz nachdenklich, wenn klar wird, was hier eigentlich nötig wäre. Dabei ist der Bedarf doch so groß. Es ist so demotivierend. Jesus, mein Gott, das musst du doch auch sehen. Wir sind hoffnungslos überfordert. Wie viele Brote habt ihr denn bei euch, erkundigt sich Jesus. Seht mal nach. Kurz darauf kamen sie zurück und berichteten, 5 Brote und 2 Fische haben wir. Also 5 runde Brote, so 20 Zentimeter im Durchmesser, 1 Zentimeter dünn, muss ich sagen, etwas weniger als das Fladenbrot beim guten türkischen Geschäft um die Ecke. 2 Fische, solche, wie es im See Genezareth gab, einer davon füllt schon so einen Teil des Tellers eines Touristen heute. Das hilft vielleicht gegen den knurrenden Magen von 12 Leuten so ein bisschen, plus ein Rabbi. Aber diese riesige Menschenmenge? Da ordnete Jesus an, dass sich die Leute in Gruppen ins Gras setzen sollten. So bildeten sie Gruppen von jeweils 50 oder 100 Personen. Jetzt nahm Jesus die 5 Brote und die 2 Fische, sah zum Himmel auf und dankte Gott. Er teilte das Brot, reichte es seinen Jüngern und die Jünger gaben es in die Menge weiter. Ebenso ließ er auch die Fische verteilen. Und jetzt stelle ich mir mal vor, wie die Jünger so von Gruppe zu Gruppe gehen. Als sie losgehen, müssen sie sich ein bisschen bescheuert vorgekommen sein. Aber sie gehen los und sie verteilen und sie verteilen. Und für den Evangelisten Markus scheint das völlig uninteressant zu sein, wie das eigentlich geschehen ist. Dabei frage ich mich das seit Kindergottesdiensttagen. Ja, wie ist denn das eigentlich passiert? Dass etwas beim Kauen immer mehr wird, das kenne ich auch. Aber beim Verteilen schon. Nichts dazu. Es geht in dieser Geschichte gar nicht so um das Wundersame. Wir sollen dem Versuch widerstehen, es auszumalen. Es geht um die Jünger. Es geht um ihre Erfahrung. Es ist eine Hoffnungsgeschichte, denn alle aßen sich satt. Jesus nimmt das, was die Jünger haben, und er braucht nicht mehr und nicht weniger als das, und dann tut er drei wichtige Dinge. Erstens, er wendet sich an Gott. Ganz bewusst blickt er nach oben, heißt es da. Also auch damals war es üblich, sich im Tischgebet ehrfurchtsvoll zu neigen. Jesus schaut vertrauensvoll nach oben. 1:0 für die Charismatiker. Er vertraut seinem Vater, er weiß, wie sehr er geliebt ist. Zweitens, er jammert nicht, sondern er dankt. Er nimmt das, was da ist, aus Gottes Hand. Und so wenig es ist, Jesus dankt für das, was ihm die Jünger zur Verfügung gestellt haben. Kleine Randbemerkung, hier geht es nicht darum, jeden Mangel klaglos hinzunehmen. Ja, das wäre jetzt überzogen. Aber wenn wir etwas tun, wenn wir helfen wollen, werden unsere Mittel nie ausreichen. Und dann hilft kein Jammern. Danken wir Gott für die Möglichkeiten, die er uns gegeben hat, und dann geht's los mit seinem Segen. Und es reicht tatsächlich, auch für die hungrigen Jünger ist ja noch genug da. Als man anschließend die Reste einsammelt, waren es noch 12 volle Körbe mit Brot. Auch von den Fischen war noch etwas übrig. An der Mahlzeit hatten 5000 Männer teilgenommen, also nach antiker Zählweise. Dazu kamen die Frauen und die Kinder. 12 Körbe übrig, sagten diese Zahl. Kann man jetzt viel reingeheimnissen. Ich würde sagen, sie sagt einfach, das hat gereicht. Ja, und zwar mehr als genug. Und mehr als durch sorgfältige Planung zu erreichen gewesen wäre. Schauen wir nochmal auf die Jünger. Sie machen eine wichtige Erfahrung, die ihren inneren Hoffnungspegel nachhaltig beeinflusst. Es war so wichtig, dass sie diese Erfahrung immer wieder geben. Immer wieder wiedergeben. Sie steht in allen 4 Evangelien, teilweise sogar doppelt. Sie haben erlebt, dass ganz normale Menschen ganz außergewöhnliche Sachen schaffen, wenn sie sich nicht verzagt zurückziehen, sondern wenn sie hoffen. Und zwar mit einer Hoffnung, die auf festem Grund steht. Sie haben erlebt, dass sie mit Jesus' Hilfe Dinge tun können, die ihnen sonst völlig unmöglich waren. Jesus macht sie fähig, weit über das Maß dessen hinaus zu helfen, wozu sie normalerweise imstande wären. Nur 2 Dinge sind dafür notwendige Voraussetzungen. Die sind allerdings herausfordernd. Erstens, sie haben das, was sie hatten, Jesus zur Verfügung gestellt. Das ist schon mal eine Herausforderung. Sie hätten auch Abend essen können, den Rest sammeln und sehen, wofür das noch reicht. Aber sie fanden ihren eigenen Hunger nicht wichtiger als den Hunger der Menschen um sie herum. Jesus fragt uns nicht nach dem, was wir nicht haben. Er bittet uns einzusetzen, womit er uns beschenkt hat. Und das reicht, um etwas zu tun, was seinem Willen entspricht. Und er benutzt es dann und er vermehrt es auf seine Weise, sodass es dann reicht. Zweitens, die Jünger tun, was Jesus ihnen sagt. Auch wenn sie nicht genau wissen, worauf das hinausläuft, wozu Jesus sie schickt, sie machen sich auf, sie verteilen das Wenige, was sie haben, an die Menschen. Sie können nicht wissen, wie weit das reichen wird, aber sie lassen sich nicht entmutigt hängen. Hoffnung hat in diesem Sinne auch etwas, was Trotziges, fast was Subversives. Es ist nicht das Wissen, dass schon alles gut ausgeht. Das ist ja leicht, wenn man schon weiß, dass alles gut ausgeht. Aber es ist die Zuversicht, dass es sinnvoll ist, egal wie es ausgeht. Hoffnung können auch enttäuscht werden. Die Erfahrung hat ja diese Gemeinde auch schon gemacht. Ein nicht geringer Teil der Initiativen und Ideen und Pläne haben ja einfach nicht funktioniert oder wenigstens nicht die Früchte gebracht, die wir uns erhofft hätten. Wir haben dann jedes Mal die Wahl. Wir könnten dann sagen, ach, zukünftig verzichten wir weitgehend auf Hoffnung, dann vermeiden wir Enttäuschung. Oder wir sagen, es war's wert. Wenigstens der Versuch war es wert. Wir haben nicht die Verheißung von Gott, dass alles, was wir anpacken, wundersam gelingt. Aber wenn wir glauben, wenn wir uns nicht entmutigen lassen, wird mehr passieren, als wir denken. Denn darin steckt Gottes Kraft. Ein Koffer voller Hoffnung. Und um den zu packen, brauchen wir den Glauben an einen unglaublichen Gott. Und mit diesem Koffer in der Hand werden wir auch weiter unglaubliche Hoffnungsgeschichten erleben. Schauen wir zurück. Ich denke an das Bestehen des Brotkorbs in Gonsenheim. 5 Brote, 2 Fische. Also die Fische nur in haltbaren Dosen natürlich. Wir waren voller Hoffnung und Kraft dabei. Reicht unsere Hoffnung, die Sache wieder zu verstärken? Einfach weil Not da ist. Und gleichzeitig werden wir daran erinnert, dass etwas nicht stimmt mit unserer Gesellschaft, wenn wir solche Läden brauchen. Daran müssen wir jetzt nicht einfach die Politiker erinnern, sondern uns alle. Wir alle sind doch diese Gesellschaft. Ich denke an die Alpha-Kurse. Die sind auch ein Hoffnungszeichen, wenn Menschen sich auf die Suche machen nach Gott und dann überrascht feststellen, er hat ja mich gefunden. 5 Brote. Unsere junge Geschichte als internationale Gemeinde, die Hauptsprachen dieser Gemeinde sind inzwischen 2-fach, Deutsch und Farsi. Wie kriegen wir das miteinander hin? 2 Fische. Wir sollten uns die Zeit nehmen und mehr von diesen Hoffnungsgeschichten erzählen. Resignation gibt es wirklich genug in dieser Welt. Und wahrscheinlich müssen wir uns als Kreuzkirche auch immer wieder selbst daran erinnern. Es ist an der Zeit, dass wir uns weniger um uns selbst drehen, weniger um unsere Befindlichkeiten und unsere Leiden. Wir finden Gott nicht, wenn wir nur für uns da sind. Selbst wenn wir schöne Gottesdienste feiern, selbst wenn wir es uns in Gruppen und Hauskreisen gemütlich machen, Gott wird sich dann verweigern. Wir finden ihn, wenn wir tun, was Gott getan haben will. Und dann kommen wir auch ganz anders in die Anbetung und in den Gottesdienst. Wir erkennen ihn dann wieder, weil wir ihn in den Gesichtern von Menschen in Not schon mal gesehen haben. Nehmt, was ihr habt, gebt ihr ihnen zu essen. Gebt ihr Kindern Selbstvertrauen. Gebt Jugendlichen Freiraum und Orientierung. Gebt Alten eine Heimat. Gebt eure Liebe und ihr könnt ganz gewiss hoffen, dass es Gott selbst ist, der dann daran wirkt. Dann werden wir ihn in der Anbetung loben und erkennen. Dann haben wir eine Hoffnung, weil wir ja selbst der Liebe Gottes begegnet sind. Paulus schreibt in Römer 5, und diese Hoffnung geht nicht ins Leere. Denn uns ist der Heilige Geist geschenkt und durch ihn hat Gott unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Amen.